Frage nach dem Himmel eine überflüssige Frage, wenn man 34 ist? So scheint es vielleicht. Und plötzlich bricht hier etwas ins Leben hinein. Der Ehepartner wird einem entrissen. Und dann wird es auf einmal ganz lebendig und überhaupt nicht überflüssig und auch sehr brennend. Ist das alles, was wir sehen? Oder gibt es noch etwas? Und Sehnsucht kommt auf. Es ist ja ein Lied über den Himmel. Und dieses Lied ist ein sehr ehrliches Lied. Ehrlich, weil dieser Mann, der Jens Semptner, Gottes Hilfe erfahren hat, in einer ganz schwierigen Situation, wo von keiner Seite irgendwie Hilfe gekommen wäre, außer von Gott. Und es ist mutig. Ich finde es sehr mutig, damit auch an die Öffentlichkeit zu gehen, weil ich so denke, wenn man über den Himmel spricht, dann begibt man sich in schlechte Gesellschaft. Es wird ja viel über den Himmel geredet von unterschiedlicher Seite. Rührselige Hollywood-Filme, denke ich, prägen unsere Vorstellung vom Himmel viel mehr, als wir uns vorstellen können. In der Vergangenheit, heißt es, vielleicht vor 100 Jahren, haben Pfarrer die Leute aufs Jenseits vertröstet. Sie haben gesagt, ja, ihr braucht euch nicht zu wehren gegen die Ungerechtigkeit. Gott belohnt eure Geduld und wartet mal im Himmel, da ist alles viel schöner. Mir persönlich, ich muss da manchmal so an die Bilder denken, die ich bei meinem Opa gesehen habe, in so Heften, die die Zeugen Jehovas bei ihm dagelassen hatten. Das war so sehr, sehr einprägsam. So habe ich mir den Himmel dann auch vorgestellt. Ist es überhaupt nötig, über den Himmel, eine peinliche Frage, war der erste Punkt, genau. Ist es überhaupt nötig, über den Himmel zu reden? Muss man darüber reden? Ich finde, es ist eine sehr wichtige Frage. Nicht nur, wenn man den Ehepartner mit 34 Jahren verliert. Ja, denn Paulus schreibt in seinem ersten Brief an die Korinther, wenn wir nur für das jetzige Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als irgendjemand sonst auf der Welt. Der Glaube ist ein Riesenpaket, bringt vieles Gute mit. Das würden selbst Leute aus dem Sportverein sagen. Ja, also die Werte, die da hochgehalten werden, ja, dass man zueinander steht und Nächstenliebe und ja, das ist auch imponierend, wie Christen so dann sich verändern, von einem schlechten Lebensweg auf einen guten Weg kommt. Das ist alles ganz toll. Aber wenn man jetzt den Himmel wegnehmen würde, wenn man den Zielpunkt wegnehmen würde, wenn man das Anker den Anker wegnehmen würde, wir haben vorhin so einen schönen Anker gesehen, was bliebe dann übrig? Und Paulus sagt, dann wäre der ganze Glaube überflüssig. Dann könnten wir uns das alles schenken. Und er sagt ganz klar, im Blick auf sein eigenes Leben, auch wieder 1. Korinther 15, warum begebe ich mich stündlich in Lebensgefahr? Brüder und Schwestern, täglich sehe ich dem Tod ins Auge. Das ist die Wahrheit. So gewiss ihr durch Jesus Christus mein Ruhm seid vor Gott. In Ephesus habe ich mit wilden Tieren gekämpft. Wenn ich keine Hoffnung hätte, hätte ich mir das ersparen können. Wenn die Toten nicht auferweckt werden, dann halten wir uns doch lieber an das Sprichwort, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das wäre die Alternativreligion, auch nicht schlecht. Wenn es keinen Himmel gibt, dann ist das Leben eine sinnfreie Angelegenheit. Also vielleicht so ganz nett an vielen Ecken, aber sinnfrei, halt ohne Ziel, ohne etwas, woran man sich festmachen kann. Dann lieber Hauptsache, wir haben Spaß. Wenn es den Himmel nicht gibt, dann ist die Devise Hauptsache, wir haben Spaß gar nicht so schlecht. Unter dem Aspekt, wie verbringe ich mein Leben möglichst angenehm, liegt Glaube nur im hinteren Mittelfeld. Also es gibt schlechtere Lebensentwürfe, ganz klar. Aber so über das Ganze gesehen gäbe es auch andere Möglichkeiten, sein Leben einzurichten. Für viele Christen ist es sogar so, dass Christsein das Unangenehmste ist, was sie sich vorstellen können. Wir haben in den vergangenen Monaten wiederholt auch darauf hingewiesen, in wie viel Not Christen sich auf der Welt befinden, gerade weil sie Christen sind. Wenn jemand in Nordkorea sagt, ich bete Kim Il-sung nicht mehr an, ich bete zu dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, dann unterschreibt er damit sein Todesurteil, wenn das an die Öffentlichkeit gerät. Also ein ziemlich unangenehmes Leben. Dann lieber mitmachen und das Beste daraus machen. Diese Frage, wie soll ich mir den Himmel vorstellen, gibt es ihn überhaupt, ist eine sehr, sehr wichtige Frage, denn nichts auf der Welt ist so sicher wie die Tatsache, dass wir einmal sterben werden. Das ist ganz klar, das ist eine hundertprozentige Sterberate unter den Menschen zu beklagen gibt, unabhängig davon, wie alt sie werden. Jetzt die Frage, was macht den Himmel eigentlich himmlisch? Was ist so himmlisch am Himmel? Es gibt einen Film, alten Film, Zeichentrick, deutsch, Anfang der 60er Jahre. Da geht es um den Himmel. Ein Münchner im Himmel. Kennt ihr den? Ja, also manche kennen den. Ne? Da ist ein Dienstmann, der schiebt da so seinen Koffer da und auf einmal trifft ihn der Schlag. Er kippt um, ist tot. Da kommen die Engel und tragen ihn in den Himmel. Dann bekommt er eine neue Aufgabe. Man überreicht ihm eine Harfe und er wird dann platziert auf einer Wolke. Und zwischen 8 und 12 morgens immer muss er frohlocken. Und von 12 bis 18 Uhr muss er Halleluja singen. Und das ist so furchtbar, dass er dann irgendwann aus der Haut fährt und das ist ganz, und vollkommen trocken, auch kein Bier. Das ist eine furchtbare Angelegenheit. Da sage ich, das ist das Gegenteil vom Himmel eigentlich, ne? Ja, so kann der Himmel nicht sein. Das macht den Himmel nicht himmlisch. Was es im Himmel nicht mehr gibt, da kann man ja sehr kreativ sein, wenn man sich den Himmel vorstellt. Da kann man Bilder malen, da kann man Filme machen, da kann man Lieder dichten. Aber es hat nicht den Anspruch darauf, authentisch zu sein. Sehr schön, aber ist es real? Nein, wir brauchen eine Quelle, die zuverlässig ist. Unsere Quelle ist die Bibel. Denn Gott offenbart sich in ihr. Von uns ist ja keiner schon im Himmel gewesen. Wir sind darauf angewiesen, dass uns jemand von außen sozusagen deutlich macht, so ist es im Himmel. Nun ist die Bibel aber nicht so etwas wie ein Hochglanzfremdenführer, na, den macht man auf und dann sieht man da so ein Bild und dann denkt man, oh ja, ah, so ist es da, aha, und dahinter, da ist dann die Touristinformation und da geht es dann da lang. So ganz einfach ist es nicht. Keiner von uns ist im Himmel gewesen. Der Himmel ist großartig. Wir kennen die Erde. Die Erde ist gefallene Schöpfung. Und wir können uns kaum etwas vorstellen, was wesentlich über die Qualität der Erde und über die Qualität unseres eigenen Körpers hinausgeht. Es ist so, dass wir vergleichbar sind mit einem alten Schwarz-Weiß-Fernseher aus den 50er Jahren, wo der Ton kaputt ist und das Bild auch nur ab und zu mal aufflackert. Und wenn wir wirklich ein zuverlässiges Bild vom Himmel haben wollten, dann müssten wir eigentlich ein Fernseher sein mit 3D-Farbe und mit der Möglichkeit, auch Gerüche wahrzunehmen. Wenn solch ein Film ausgestrahlt wird, dann wird er zwar richtig ausgestrahlt, aber es kommt nur ein flackerndes Schwarz-Weiß-Bild bei uns an. Wir haben nur sehr, sehr ungenügende Möglichkeiten, uns den Himmel überhaupt vorzustellen. Und Gott hat sich sehr viel Mühe gegeben, uns deutlich zu machen, so ungefähr, so eine Ahnung kannst du haben. Aber die ist noch ganz, ganz weit weg von der Wirklichkeit, von der Realität. Mach nochmal 3 Nullen dran. Ach was, 6 Nullen. Ach, ich weiß nicht, wie viele Nullen. Und dann hast du den Ansatz einer Ahnung, wie es im Himmel wohl ist. Bilder für den Himmel sind wechselhaft, nicht weil die Bibel mangelhaft ist, sondern weil unsere Vorstellungskraft mangelhaft ist. Und darum hat die Bibel so drei Hilfsansätze, drei Zugänge. Das ist wie so eine Insel und da gibt es so drei Zugänge zu dieser Insel, die uns eine Vorstellung, eine Ahnung vermitteln, wie es im Himmel ist. Und der erste Ansatz, der erste Zugang ist, was es im Himmel alles nicht gibt. Ich habe heute die Losung gelesen mal, da ist auch vom Himmel eigentlich die Rede. Jesaja 49, also aus dem Alten Testament, da wird gesagt, im Himmel gibt es keinen Hunger, da gibt es keinen Durst und der Wüstensand sticht einem nicht und die Sonne sticht einem auch nicht. Ist das toll? Das ist für einen Israeliten super toll. Für uns, wir sagen, naja, wenn man Hartz IV hat, hat man auch keinen Hunger und keinen Durst und wir sind ja froh, wenn die Sonne überhaupt mal zu sehen ist. Was es im Himmel alles nicht gibt, da habe ich einen Vers hier euch mitgebracht aus der Offenbarung. Vorletztes Kapitel. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt die auf, weil da könnt ihr den ganzen Absatz dann lesen. Offenbarung 21 ist ganz leicht zu finden, selbst für den, der überhaupt gar nicht bibelfest ist, weil es das vorletzte Kapitel ist. Also drittletzte oder vorletzte Seite in eurer Bibel. Vers 4. Da steht, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Ich möchte hier eine Pause einlegen, weil das möchte ich mir vorstellen. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mir sein, denn das Erste, also die Welt, wie wir sie kennen, ist vergangen. Alles Belastende. Oh, da hätte ich so eine lange Liste. Ist vergangen im Himmel. Alles Belastende. Alles, was dir jetzt Kummer macht. Alles, was dir jetzt Sorgen macht, alles, was dich jetzt sticht und zwickt, der ganze Streit, der dich vielleicht jetzt gerade belastet, das wird es im Himmel nicht mehr geben. Alle Begrenzung auch eines alternden Körpers, jede Krankheit wird verschwunden sein. Wie viel Energie verwenden wir heute darauf, um das Belastende uns möglichst vom Leib zu halten. Wir haben heute Wahl im Saarland. Da kommt eine neue Regierung. Und ein Hauptteil der Bemühungen dieser Regierung wird sein, das Belastende vom Saarland fernzuhalten. Zu viel anderem ist die Regierung gar nicht da. Und viele unserer Aktivitäten sind so. Wir halten uns das Belastende vom Leib. Damit haben wir Tag für Tag zu tun. Das ist unser täglich Brot. In dieser Welt haben wir vielfältige Formen der Angst und im Himmel werden wir keine Angst mehr haben. Vorfreude ist angesagt. Also ein Zugang ist, was es im Himmel nicht mehr geben wird, alles was belastet. Und der zweite Zugang zum Himmel ist, was im Himmel tausendmal besser ist als all das Schöne, was wir hier haben. Habt ihr heute schon Schönes gesehen? Ich habe heute Schönes gesehen. Schaut mal. Das ist toll. Das ist ein Frühlingsgruß. Das ist unübertroffen. Und wenn ihr den Geruch erst wahrnehmen würdet, könnt ihr aber nicht. Im Himmel tausendmal schöner. Das ist ein Teil unserer gefallenen Schöpfung. Im Himmel tausendmal schöner. Der Himmel wird verglichen in der Bibel mit einem Hochzeitsfest, Jesus macht das, oder mit einem Erntetag. Also nicht so ein schuftiger Erntetag, wo man unheimlich schwitzt und völlig fertig und platt ist, sondern Weinernte. Ein Garten. Und all das sind nichts als Bilder. Das ist alles schon schön hier auf der Erde, wie ein Blumenstrauß. Ein Bild, das die Bibel auch verwendet und sozusagen der krönende Abschluss ist eine Stadt, eine neue Stadt, das neue Jerusalem. In Offenbarung 21. Die heilige Stadt Jerusalem, so sah es der Johannes, kam hernieder aus dem Himmel von Gott. Die hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall. Sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore. Und ihr Mauerwerk war aus Jaspis und die Stadt aus reinem Gold. Gleich reinem Glas. Und die 12 Tore waren 12 Perlen. Ein jedes Tor war aus einer einzigen Perle. Habt ihr schon mal eine Perle oder eine Perlenkette verschenkt? Wie klein die Perlen doch sind. Stellt euch vor, eine Perle so groß wie ein Stadttor. Alles noch tausendmal größer, tausendmal schöner. Und der Marktplatz der Stadt war aus reinem Gold wie durchscheinendes Glas. Ein anderes Bild aus dem Alten Testament. Der Herr, der Herrscher der Welt, wird für alle Völker ein Festmahl geben mit feinsten Speisen und besten Weinen, mit kräftigen, köstlichen Speisen und alten, geläuterten Weinen. Wörtlich steht da übrigens von Fleisch, und zwar Fleisch, das richtig von Fett trieft. Ist das verlockend? Oh, herrlich. Super, da lohnt sich das. Also, ja, man muss natürlich das mit den Ohren der Hörer damals auch hören und sich vorstellen, wie das ist, wenn man nur magere Kost hat. Und so wird der Himmel sein. Ach, vielleicht hat der Himmel eine Abteilung für Hungerkünstler und eine Abteilung für Leute, die immer darben und sich sehnen nach so einem Festmahl. Das, also was innerhalb der gefallenen Schöpfung dem Himmel am nächsten kommt, hat Gott zum Bild für den Himmel gemacht und hat noch 3 Nullen dran gehängt. Was ist das Schönste, was wir uns vorstellen? Jeder hat sowas. So, du hast so eine Downhill-Abfahrstrecke, ich gucke mal in die Richtung vom Bild jetzt gerade, die unheimlich herausfordernd ist, aber gleichzeitig, wo einem nichts passieren kann, kann man sich nicht die Haxen brechen. Ja, und dann noch 3 Nullen dran. Ich stelle mir Schweden vor, mal 1000, ein Schweden ohne Winter, immer nur Juli, mit einem herrlichen, langgestreckten See mit vielen Windungen und ich im Kanu und werde nicht müde und Vogelgezwitscher und boah, ja, und sowas gerade nicht. Also ich natürlich in einem Arnold Schwarzenegger-Körper, müsst ihr euch vorstellen, das wäre der Himmel. Also der zweite Ansatz, das Schönste, was ihr euch vorstellen könnt aus der Schöpfung. Stadt war übrigens was ganz Tolles früher. Die meisten Leute lebten ja auf dem Land. Und das war gar nicht so idyllisch und romantisch. Das war sogar sehr gefährlich, wenn der Feind kam. Das Dorf hatte keine Stadtmauer. Die waren also schutzlos ausgeliefert. Sehr unsichere Angelegenheit. Und es war heiß begehrt, in der Stadt leben zu dürfen, weil man da geschützt war und sicher war. Und geborgen war und man hatte Zugang zu Ärzten und allem Möglichen. Und deswegen ist dieses Bild von der Stadt, von dieser gewaltigen Stadt, so unglaublich stark. Eine Stadt Sie wird beschrieben mit Abmessung von 2000 mal 2000 Kilometern, also so groß wie der westliche Teil von Europa, und 2000 Kilometer hoch. Also viele, viele, viele Stockwerke da drin. Unglaublich. So, und jetzt kommt, aber das war noch gar nichts. Das war noch gar nichts. Jetzt kommt noch was, wo ihr drei Nullen dranhängen könnt. Gott sehen. Gott sehen. Für den Jens Semptner war es das, was sehr, sehr groß ist, das bringt er in seinem Lied zum Ausdruck, dass er seine Frau wiedersehen darf. Das war auch ganz stark Sehnsucht für ihn. Und viele fragen sich, werde ich meine Lieben wiedersehen? Wäre ja vielleicht auch mal eine Frage, sich die Frage zu stellen, werden meine Lieben mich wiedersehen? Werde ich im Himmel sein? Nicht nur wegen mir, sondern auch wegen meiner Lieben. Aber wen werde ich sehen? Werde ich meinen Vater, meine Mutter sehen? Werde ich meine Frau sehen? Meine Kinder, meine Enkelkinder? Für viele die ganz große Frage. Die aber alles entscheidende Frage und noch tausendmal wichtigere Frage ist, oder die Antwort ist, ich werde Gott sehen. Die Offenbarung bringt das ganz klar zum Ausdruck hier. Das Wesentliche am Himmel, an dieser Stadt, an diesem himmlischen Jerusalem, sind nicht die Perlentore, die man aus Jaspis und Gold und was da alles so gibt, sondern folgende Aussage: Jetzt wohnt Gott bei den Menschen. Er wird bei ihnen bleiben und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Das schlägt alles andere in den Schatten. Alles andere. Das ist noch tausendmal besser als die tausendfache Schönheit dieses Blumenstraußes oder irgendeines tollen Landes, was es hier auf der Erde gibt. Dass Gott bei uns sein wird, dass wir Gott, den Vater, dass wir den Sohn sehen werden. Im Himmel werden wir dem begegnen, der uns viel, viel tiefer liebt als Ahnen, viel tiefer als uns unsere eigene Mutter geliebt hat. Der bekannte Tübinger Professor, lange schon tot, Adolf Schlatter, berichtet vom Sterben seines Vaters. Er war ein frommer Mann, der Vater auch schon. Und er schreibt, dem Sterben meines Vaters gingen lange Wochen voran, in denen er nicht mehr aufstehen konnte und seine Kraft langsam verging. Als die Mutter in dieser Zeit einmal den Vers von den goldenen Gassen zitierte, kennt jemand diesen Vers von den goldenen Gassen? Das wird allein Herrlichkeit sein. Ja, so. Also ich bring's nur halb zurecht, aber die Älteren und uns schaffen das noch. Da ist von goldenen Gassen die Rede, wie eben auch in der Offenbarung 21. Da antwortete der Vater, es verlangt mich nicht nach diesem Plunder, aber danach verlangt mich, am Hals des Vaters zu hängen. Da ist ihm etwas deutlich geworden in der letzten Stunde, in der er gelebt hat. Das ist der Himmel. Das schlägt aus, was es im Himmel alles nicht gibt. Das ist wahr. Es wird kein Leid, kein Geschrei, kein Hunger, kein Durst, alles das, auch kein Übergewicht, wird es auch nicht mehr geben. Schön, aber ganz bescheiden. Es wird Dinge geben, die sind tausendmal schöner als die Dinge, die wir sowieso schon auf der Welt kennen. Ein Frühlingstag an der Bergstraße. Aber das Beste und Stärkste ist, wir werden Gott sehen. Das kann ich jetzt nur sagen. Davon haben wir keine Vorstellung, aber wir werden sehr überrascht sein, dass es etwas gibt, das viel stärker ist als das andere. Jetzt komme ich zu einem Punkt, der sehr unbeliebt ist und am liebsten unter den Tisch gekehrt wird, nämlich es gibt eine Alternative. Es gibt einen anderen Ort. Das Gegenstück zum Himmel ist die Hölle. Ich habe recherchiert beim Evangeliumsrundfunk. Da gibt es eine Seite, da kann man Predigten nachschlagen. Und man kann auch Suchbegriffe eingeben. Und ich habe den Suchbegriff Himmel eingegeben. Jetzt ratet mal, wie viel Prozent aller Predigten, die da waren, 3000 Predigten sind da, das Wort Himmel haben. Da kommt mindestens einmal das Wort Himmel vor. Wie viel Prozent? 85? Ja. 50? Dazwischen 60% etwa. Das sind alles gute Predigten. Also richtig fromme Predigten. Dann habe ich den Suchbegriff Hölle eingegeben. Ratet mal, in wie viel Prozent aller Predigten der Begriff Hölle mindestens einmal vorkommt. 1 bis 15 ist hier. Antwort 2%. 2%. 2%, das heißt eine von 50 Predigten, das heißt in einer durchschnittlichen frommen evangelikalen Predigt, Szene, so in der Gemeinde wird einmal im Jahr eine Predigt gehalten, wo das Wort Hölle einmal vorkommt. Ist das nicht verrückt? Also mich hat das schwer beeindruckt. Und jetzt, heute ist diese eine. Nee, wird sicher noch mehr geben. Also, ich habe ein bisschen Manschetten dafür, darüber irgendwas zu sagen. Ich kann die Kollegen ja auch gut verstehen, weil so wie Schindluder getrieben wird mit dem Himmel, wird auch mit der Hölle Schindluder getrieben. Denn die Hölle, die ist sehr oft für weltliche Zwecke missbraucht worden. Ein Zitat von einem Franzosen: Die Hölle müsste erfunden werden, wenn es sie nicht gäbe. Das hat mich aus den Socken gehauen. Also das, finde ich, ist ja ein Ding. Ja, die Hölle brauchen wir, die ist nämlich ein pädagogisches Mittel, um die Leute zahm zu halten. Das ist ja wohl ein Wahnsinn. Aber da kann man verstehen, dass nicht mehr von der Hölle geredet wird. Man kommt sofort in die Gesellschaft. Sofort. Und man hat eine Umfrage gemacht vor nicht so, also die ist nicht mehr so taufrisch, 1999 in Deutschland gab es eine Umfrage, gibt es eine Hölle? Und 85% unserer Mitbürger haben gesagt, nein, es gibt keine Hölle. 85%. 15 haben gesagt, es gibt eine Hölle. Wundert mich aber auch gar nicht, wenn sogar in der Kirche gar nicht darüber gepredigt wird. Trotzdem gehört es mitten in die Botschaft der Bibel hinein. Denn Jesus hat sehr oft von der Hölle geredet. Das ist nicht mal so eben so eine Stelle irgendwo im Markus-Evangelium, sondern in allen Evangelien, an sehr vielen Stellen, kommt die Hölle vor. Er warnt davor. Nicht alle Menschen kommen in den Himmel, sondern sind, wenn sie nicht in den Himmel kommen, wahrscheinlich auf Ewigkeit verloren. Ich bin nicht für Angstmache. Und das wisst ihr auch. Aber ich finde es nur fair, darauf hinzuweisen. Ich fände es sträflich, nicht darauf hinzuweisen. Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Hier können wir Schluss machen. Ja? Hier machen auch viele Schluss. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihn. Der ist nicht nur über ihm, der bleibt über ihm. Was macht die Hölle höllisch? Ich will jetzt kein Bild der Hölle, gibt es ganz viele so, könnt ihr mal Hölle aufschlagen, bei Wikipedia gibt es dann Bilder, die man gucken kann, was man sich alles so vorgestellt hat. Was macht die Hölle höllisch? Da können wir den umgekehrten Weg gehen wie beim Himmel. Wir können nämlich so fragen, wir können sagen, was es in der Hölle alles nicht gibt. Es gibt in der Hölle keine Liebe, keine Gerechtigkeit, keine Schönheit. All das, was von Gott kommt, wird es nicht mehr geben. Keine Vergebung. Nichts mehr, was spannend ist. Nichts, was gut schmeckt. Zweiter Zugang beim Himmel. Beim Himmel war die Frage, was ist tausendmal schöner? In der Hölle, was ist tausendmal schlechter? Schmerz, Sinnlosigkeit, Langeweile. Jemand hat mir diese Woche erzählt, hat ein Gespräch gehabt mit einer Frau, da ging es dann auch um die Hölle und die Frau sagt, wissen Sie was, ich möchte gar nicht in den Himmel kommen, weil alle meine Freunde, mit denen ich mich immer so gut verstanden habe, die werden in der Hölle sein. Die Frau wird eine große Enttäuschung erleben, denn sie wird davon gar nichts haben. Die, die hier auf der Erde ihre Freunde sind, gewesen sind, werden dort ihre Feinde sein. Die Bibel beschreibt die Hölle mal als ein Feuersee, mal als äußerste Finsternis, als ein ewiges Leben auf der Müllhalde. Und es gibt Leute, die meinen, wenn AC/DC-Musik in der Hölle ist, ihr kennt ja das Lied Highway to Hell, dann will ich da auch lieber hin, wegen der Musik. Die schlechte Nachricht ist, in der Hölle gibt es gar keine Musik. Die gute Musik, die gibt es in den Himmel. Höllenwitze sind nicht komisch, sie sind traurig. Und im Grunde genommen ja nur die Frage, wie kann ich sicher sein, dass ich in den Himmel komme? Da möchte ich ja hin. Hinweis, wir haben uns die ganze Zeit mit diesem Wort hier beschäftigt, Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr, wir haben die Augen, das vor Augen, wie die Kinder das uns nahegebracht haben, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Der Himmel ist denen verheißen, die glauben. Der Himmel, da wo das ganz Normale tausendmal schöner ist, als das, was hier schon schön ist, auf der Welt, wo wir Gott selber sehen werden. Der Himmel ist denen verheißen, die glauben, dass Jesus Gottes Sohn war und ist, und ist denen verheißen, die ihr Leben ihm anvertrauen. Ist das so einfach? Wenn wir an schöne Orte wollen, dann müssen wir viel Geld ausgeben, um ein Ticket zu lösen, und nach 2 Wochen müssen wir schon wieder zurück und wieder schuften. Nein, zum Himmel kommen ist ganz einfach Ja sagen zu Jesus. Der Himmel wäre ja jeden Preis wert. Aber der Platz im Himmel ist längst bezahlt. Uns bleibt nichts zu tun, außer das alles zu empfangen, was bezahlt ist. Der Eintritt ist frei. Und er braucht alles. Prioritäten, Werte, den Umgang mit Geld, mit Zeit, mit dem anderen Geschlecht, mit der Wahrheit, unsere Einstellung zu Politik, Geschäftsleben, stellt Glaube alles auf den Kopf. Also nicht alles, aber vieles. Glaube an Jesus bedeutet, ich nehme Jesus in mein Leben auf. Jesus ist die letzte Autorität, die oberste Autorität. Er ist der Mittelpunkt des Lebens. Er ist nicht nur der Mittelpunkt in der Geschichte, wie wir es vorhin gesehen haben und gesungen haben, sondern in meinem Leben. Man kann ja ein bisschen an Astrologie glauben, so jede dritte Woche mal Horoskop lesen. Bei Jesus geht das aber nicht. Da gilt nur ganz oder gar nicht. Entweder es gibt den Himmel, dann sieh zu, dass du hinkommst und setz alles daran. Oder lass es bleiben. Kann man wissen, dass man in den Himmel kommt? Ja, der Himmel ist heute offen für alle, die glauben, die jetzt glauben. Das hat jetzt schon Folgen, weil Glaube halt ein lebendiges Ding ist. Das fängt so klein an und wächst und entfaltet sich. Ich für mich möchte sagen, ich möchte den Tag tauschen mit der Zeit, wo ich noch keinen Glauben hatte. Oder alles dafür geben. Nie mehr ohne Vergebung sein, nie mehr ohne Hoffnung. Lässt du dich auf die Veränderung ein? Wir werden gleich wieder miteinander beten, so wie wir das die vergangenen Male getan haben. Diesmal möchte ich mit den Worten von Johannes 3, Vers 16 beten. Das ist ein Bekenntnis zu Gott, zu Jesus. Ich lade dich ein, ich lade euch ein, dieses Gebet mitzubeten. Es ist bewusst so formuliert, dass man es mitbeten kann, egal ob man schon vor langer Zeit mal Ja gesagt hat zu Jesus oder heute zum allerersten Mal. Ich möchte darum beten, bitten, nur zu beten, wenn man es wirklich so meint, ganz ernst. Die meisten hier glauben an Jesus und werden mitbeten. Wenn sie noch nicht so weit sind, dann brauchen sie es jetzt nicht tun. Aber wenn alles klar ist, wenn sie das sagen können, ich glaube, dann beten sie mit. Es ist abgedruckt im Gottesdienstflyer an dieser Stelle. Letztes Mal habe ich gehört, es ist ein bisschen schnell gegangen. Sie haben Zeit, es sich anzuschauen. Wer möchte, kann mit mir mitsprechen. Vater im Himmel, ich glaube, dass du die Welt und mich so sehr geliebt hast. Ich glaube, dass du deinen Sohn Jesus in diese Welt und ans Kreuz hingegeben hast. Ich glaube, dass jeder, der Jesus vertraut, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Darum bekenne ich heute, du bist mein Herr und mein Gott. Ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Ich danke dir, du schenkst mir ewiges Leben. Amen.